Wir haben eben den Wochenspruch aus dem Anfang des Johannesevangeliums gehört. In der Predigt geht es heute um den Anfang des ersten Johannesbriefs. Und er klingt erstmal relativ ähnlich, zumindest die ersten Worte. Aber dann geht es doch ein bisschen anders weiter. Das ist jetzt kein klassischer Weihnachtstext, aber wenn man die klassischen Weihnachtstexte, die gehen einem irgendwann mal aus. Und ich finde, dieser Text hier, der hat trotzdem etwas damit zu tun, worum es an Weihnachten geht. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Was von Anfang an war. Da geht es also um die ursprünglichen Anfänge, aber wovon? Das Johannesevangelium beginnt ja im Anfang war das Wort. Auch da kann man ja fragen, welcher Anfang? Da kann man also zurückgehen, der Anfang des Volkes Israel, der Anfang der Menschheitsgeschichte, der Anfang der Welt. Das Wort Jesus war immer schon da. Das ist jetzt die Frage, ist hier derselbe Anfang gemeint? Selber Autor, selbe Worte? Meint er dasselbe? Ich glaube nicht. Sondern Johannes will sagen, er war ja einer der ersten Jünger. Johannes will sagen, was wir ganz von Anfang an gesehen haben. Wir haben die Anfänge der Wirksamkeit Jesu mitbekommen, nicht die Geburt. Vielleicht da war Johannes möglicherweise selber noch nicht auf der Welt. Er war ja der Jüngste unter den Jüngern, möglicherweise jünger als Jesus selber. Könnte also sein, dass bei der Geburt Jesu Johannes selber noch nicht auf der Welt. Hier geht es ja nicht um Johannes den Täufer, sondern um den Jünger Johannes. Johannes der Täufer war ein halbes Jahr älter als Jesus. Aber der Jünger Johannes war der Jüngste, hat auch am längsten gelebt wohl von allen Jüngern. Das wissen wir nicht aus der Bibel, sondern so aus der Geschichte. Aber er redet von dem, wir haben es von Anfang an miterlebt. Was wir gehört haben, ja, er hat die Predigten Jesu live gehört. Und was wir haben, sind ja Zusammenfassungen. Nichts gegen die Bibel. Die Bibel ist ein ganz wertvolles Buch für uns. Aber was wir da haben, sind natürlich Zusammenfassungen. Die Bergpredigt, die kommt uns ja ewig lang vor. Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium. Aber lest die mal am Stück hintereinander weg. So lang ist die dann nur auch wieder nicht. Und trotzdem glaube ich, das sind Zusammenfassungen. Was Johannes schreibt das ja sogar am Ende seines Evangeliums. Wenn man alles aufgeschrieben hätte, was Jesus gesagt und getan hat, die Welt hätte die Bücher nicht fassen können. Ja, kann ich nur Amen sagen, so ist es sehr wahrscheinlich. Weil also das kann man sich vorstellen, wenn man alles verschriftlicht hätte, handschriftlich damals noch, was er so gesagt hat, dann hätte die Welt die Bücher nicht fassen können. Wir haben Zusammenfassungen. Und Johannes sagt, was wir gehört haben. Der Satz geht ja gleich noch weiter, da kommen wir ja dann noch hin. Was wir gesehen haben mit unseren Augen. Wir waren Augenzeugen oder wir sind Augenzeugen. Wir reden nicht von dem, was wir in Büchern gelesen haben. Wir reden nicht von dem, was wir vom Hörensagen vernommen haben, sondern Johannes schreibt hier, wir waren dabei. Ich habe Jesus auf dem Wasser laufen sehen. Ich habe gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Johannes war ja sogar einer von den dreien, die dabei waren, als die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt wurde. Ich habe all das gesehen. Ich war dabei. Was wir betrachtet haben, also auch nochmal ein intensiveres Sehen, auch eine Doppelung hier, und was unsere Hände betastet haben. Kleine Kinder, die wollen alles begreifen. Und zwar im wörtlichen Sinne. Ja, ich muss das anfassen. Ja, also wenn wir gestern mit unserer Enkeltochter dann auch so über Naja, jedenfalls Videotelefonie, die hat dann auch versucht, nach dem Handy zu greifen, wo sie uns gesehen hat. Das hat aber der hinter der Kamera dann verhindert, also hinter dem Handy. Sie ist nicht drangekommen, aber sie wollen das begreifen. Sie wollen es, ja, und das ist gut. Das ist keine Macke. Also irgendwann, wenn sie ein bisschen größer sind, dann muss man dann sagen, bitte nur mit den Augen gucken. Aber erstmal müssen die Kinder mit den Händen gucken. Ja, und Johannes sagt, wir haben es begriffen, wir haben es betastet. Wir waren ganz nah dran. Und zwar was, wovon ist die ganze Zeit die Rede, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und dann kommt ein Einschub über dieses Leben. Da wird der Satz sozusagen unterbrochen und es kommt ein Einschub rein. Das Leben ist erschienen. Und da sind wir wieder bei Weihnachten. Mit Jesus ist das Leben in die Welt gekommen. Natürlich kann man ohne Jesus leben. Leider machen uns das ja viele Menschen vor, ja, die in dieser Welt ohne Jesus leben. Und manche davon sogar ganz gut. Ja, also manchmal hat man den Eindruck, die leben besser als wir. Das gab es schon zu biblischen Zeiten. Psalm 37 und Psalm 73, beide beschäftigen sich mit dem Thema. Ich kann mir immer Bibelstellen nicht so gut merken, aber dadurch, dass die genau der Zahlendreher, 37 und 73, habe ich mir das mal irgendwann dann doch gemerkt, dass die beide dieses Thema haben. Warum geht es den Gottlosen so gut? Warum können Menschen ohne Gott, also Jesus ist ja später gekommen nach dem Psalm, warum können Menschen ohne Gott offenbar sehr gut leben? Was ist dahinter? Aber das eigentliche Leben, das über dieses Leben hinausgeht, das ist mit Jesus in diese Welt gekommen. Das haben wir verloren durch den Sündenfall und durch Jesus ist es in diese Welt gekommen und wir können es wieder haben. Ein Leben, das einerseits erfüllt ist hier in dieser Welt, aber das vor allen Dingen auch darüber hinaus reicht. Das Leben, das in Ewigkeit reicht. Und nochmal, wir haben es gesehen, dieses Leben, das in die Welt gekommen ist. Wir haben Jesus gesehen, wir haben gesehen, was er verändert hat. Ich denke, die haben auch gesehen, wie sich Menschen verändert haben. Auch die Jünger. Beim Judas hat es offenbar nicht gegriffen, aber ich glaube, Petrus war ein anderer. Der Petrus vor allen Dingen dann nach seinem Versagen und nachdem er von Jesus wieder angenommen worden ist, was Johannes ja auch miterlebt hat, der Petrus am Ende war in gewisser Hinsicht ein anderer als der Petrus, der den Fischfang gemacht hat und sich irgendwann entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Johannes selber wird sicher auch eine Entwicklung gemacht haben in dieser Zeit. Und von vielen der anderen Jünger, mal ganz ehrlich, wie viele von den 12 Jüngern könnt ihr namentlich aufzählen? Alle? Okay. Ich kriege meistens nicht alle zusammen aus dem Kopf. Übrigens, wenn wir alle Namen zusammenkommen, kommen wir auf 13. Einer muss nämlich in zwei verschiedenen Listen, taucht ein Name unterschiedlich auf. Der hat offenbar zwei Namen gehabt, ist also einmal mit dem einen aufgezählt, einmal mit dem anderen. Also wenn ihr wirklich alle Namen von Jüngern aufschreibt, dann kommt ihr auf 13 Namen. Ich kriege sie nicht alle zusammen aus dem Kopf. Weil irgendjemand fehlt mir immer. Ja, so Thaddäus zum Beispiel ist so einer von denen, die man nicht unbedingt immer sofort auf dem Schirm hat. Ich glaube, das ist sogar der, der in der anderen Liste dann mit einem anderen Namen auftaucht. Aber sie waren dabei. Wir haben gesehen, was Jesus bewirkt hat. Besonders bei den Sündern, ja, bei einem Matthäus, der Zöllner war und dann zu einem der Nachfolger Jesu wurde. Und wir bezeugen und verkündigen euch das Leben. Und hier kommt für mich die Anwendung ein Stück weit rein. Denn auf zwei Ebenen. Die eine Ebene, komisch, in letzter Zeit habe ich es immer mit den zwei Ebenen. Die eine Ebene, die ist, was damals passiert ist und was wir heute in der Bibel lesen können. Was Johannes und die anderen aufgeschrieben haben, ist die Verkündigung des Lebens. Ich habe mich eben noch mit Gila unterhalten Da ging es um Religion, da ging es auch darum nochmal, was das Christentum auch an Schaden angerichtet hat. Und ich glaube immer, wenn auch das Christentum sich zu einer Religion entwickelt, wird es brandgefährlich. Christsein heißt, eine Beziehung zu Jesus Christus zu leben, das Leben zu haben. Es geht nicht um ein Regelwerk, es geht nicht um Organisation, um Struktur. Wir brauchen Strukturen, keine Frage. Ja, ich bin eher auch auf der Seite des kreativen Chaoten, wenn auch nicht so schlimm wie Arno Backhaus. Aber so Strukturen, also wenn ich Strukturen schaffen muss, dann wird es schwierig, sagen wir es mal so. In Strukturen leben, okay, aber wenn ich sie schaffen soll, dann ist das nicht so ganz einfach. Da brauche ich Hilfe. Aber trotzdem, es geht nicht um die Strukturen. Auch die Strukturen der Süddeutschen Gemeinschaft hier im Bezirk Künzelsau, an denen wir ja auch gerade mal so ein bisschen prüfend dran sind, die müssen dem dienen, dass wir die Beziehung zu Jesus gut leben können und nicht andersrum. Ja, wir haben Strukturen und alles andere muss sich jetzt an unsere Strukturen anpassen. Sondern die Strukturen müssen das Leben fördern, das Leben mit Jesus. Und damit bin ich jetzt automatisch auch bei uns wieder gelandet. Auch wir wollen bezeugen und verkündigen, wie dieses Leben, worum es bei diesem Leben geht. Wir bezeugen euch das Leben, das ewig ist. Das ist der wesentliche Unterschied. Ja, es hat auch einen Unterschied. Also mein Leben hat auch Sinn und Halt und Orientierung hier und heute. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Aber das finden tatsächlich manche auch in anderen Religionen oder in irgendeiner Philosophie oder was auch immer. Ja, also ich habe als Jugendlicher immer gemeint, ich muss das irgendwie kaputt reden. Denn die anderen können das ja gar nicht haben, denn das haben doch nur wir. Das tue ich heute nicht mehr. Für dieses Leben hier finden Leute Erfüllung auch auf andere Weise. Ob uns das gefällt oder nicht, es ist so. Aber das Leben, das ewig ist, dieses Leben, diese Dauer, diese Perspektive, die wir haben, die haben wir tatsächlich nur in Jesus. Wer die Ewigkeit erleben will, braucht Jesus. Der braucht die Krippe und das Kreuz, wie wir es gestern Abend gehört haben. Das geht nur so. Wir verkündigen euch das Leben, das ewig ist. Das beim Vater war, ja, der Anfang des Johannesevangeliums, da haben wir doch wieder den Anklang, die Parallele, und uns erschienen ist. Wir haben es gesehen. Jetzt können wir Vers 1 nochmal durchgehen. Ja? Wir waren dabei von Anfang an. Wir haben gesehen, gehört, betrachtet, betastet. Wir haben es mit allen Sinnen aufgenommen, wahrgenommen. Wir haben mit ihm gelebt. Ja, Jesus hat ja keine Schule aufgemacht und hat gepredigt, sondern die 12, die waren mit ihm unterwegs. Die haben ihn im Alltag erlebt. Ich habe anderen gesagt, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt würde wollen. Ja, also so rund um die Uhr sozusagen die Leute um mich zu haben. Ich habe heute Morgen schon, habe ich zu Dörte dann auch gesagt, also ich bin ja so jemand, der morgens Anlaufschwierigkeiten hat. Ich habe es irgendwann mal festgestellt, bis ich vom Aufstehen, bis ich voll auf Touren bin, voll da bin, sind 2 Stunden. Heißt nicht, dass ich in den 2 Stunden nichts tun kann, aber am besten lässt man mich alleine und ich arbeite irgendwelche Routinen ab. Aber bitte verlangt von mir in der Zeit keine Kreativität. Und wenn in der Zeit schon zu viele Menschen um mich sind, was momentan der Fall ist, dann wird es schwierig, sagen wir es mal so. Für mich und manchmal dann auch für die anderen. Ist meine Macke oder vielleicht ist es ja auch irgendwo eine Stärke, denn dass man dann anders da ist, ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Aber wenn ich dann immer Leute um mich hätte, so immer 12 Jünger und die werden morgens, ich stehe auf und die sind schon da und ich gehe abends ins Bett, die sind immer noch da und nee, abends stört mich das dann weniger, aber morgens ist das schon so ein Ding. Da müsste ich irgendwann, aber vielleicht war Jesus ja ähnlich gestrickt und deswegen hat er sich morgens ganz früh zum Beten davon gemacht und war dann weg und sie haben ihn gesucht. Die Geschichte kennt er vielleicht, weil ich sehe einige nicken. Wer weiß, keine Ahnung. Zeit mit dem Vater, die er einfach gebraucht hat und die er alleine gebraucht hat. Aber im Großen und Ganzen haben sie ihn erlebt. Sie waren dabei. Und dann hakt er nochmal an, was wir gesehen und gehört haben, das ist so ein Rückgriff auf Vers 1 nach diesem Einschub, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Das, was wir mit Jesus erlebt haben, das sagen wir weiter. Das wollen wir auch anderen sagen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns verloren gegangen ist ein Stück weit. Denn ich glaube, früher war das normaler, dass man sich einfach ausgetauscht hat, was im Leben war. Die Aufklärung, die hat irgendwann gesagt, Religion ist Privatsache. Der alte Fritz hat das so formuliert, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Er hat also keine, das war ja damals absolut fortschrittlich, denn normalerweise galt in dieser Zeit die Regel, der Glaube des Herrschers ist der Glaube des Volkes. War der Herrscher evangelisch, waren sie alle evangelisch, war der Herrscher katholisch, waren sie alle katholisch. Und dass also der alte Fritz sagt, mich juckt das nicht, was meine Untertanen glauben, es soll jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden. Das war also ein riesen Fortschritt. Und die Reformierten und die Lutheraner, die haben sich ja damals geprügelt. Also Paul Gerhard hat seine Pfarrgemeinde verloren, weil er sich geweigert hat, mit den Lutheraner, mit den Reformierten zusammen Abendmahl zu feiern. Und der Landesherr hat es aber gefordert. Er ist weggegangen, hat seine Pfarrstelle aufgegeben. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Ne? Also mit den Katholiken ist es schwierig, aber nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil die nicht wollen. Aber ja, also so war das damals. Aber davor hat man hat geredet über seinen Glauben. Es gehörte zum Leben dazu. Heute, und das ist eine Folge dieser eigentlich ursprünglich gar nicht so negativen Einstellung. Ja, ich will den anderen nicht zwingen, jetzt dasselbe zu glauben, wie ich das tue. Es war ja eigentlich gut, aber es ist nach hinten losgegangen, denn die Folge ist, man redet nicht mehr über den Glauben. Du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Lass uns das alles einfach schön unter den Teppich kehren. Ja, also, und es ist irgendwie in den letzten Jahrzehnten, habe ich den Eindruck, noch mal schlimmer geworden. Ich habe ja so meine Jugendzeit in den 70er Jahren erlebt. Manche hier waren da schon erwachsen, manche waren, ja, sind auch ein paar vielleicht gleich alt ungefähr. Es gibt einige 63er in unserer Gemeinde. Aber da haben wir diskutiert, dass sich die Balken biegen. Auch in der Schule. Und dann auch über Glaubensfragen. Heute habe ich den Eindruck, das funktioniert irgendwie. Ja gut, einerseits bin ich nicht mehr in dem Umfeld, wo ich mit den Leuten so zusammen bin, durch meinen Beruf auch. Aber andererseits, ich habe den Eindruck, man kommt nicht mehr so ins Gespräch mit den Leuten über diese Themen. Über Corona kann man diskutieren, okay, manchmal auch auf eine ungute Art und Weise. Aber über Glaubensfragen offen zu diskutieren. Ich sage, was ich glaube, ich höre mir an, was du glaubst, weil zu einer guten Diskussion gehört ja auch, dass ich dem anderen zuhöre. Da gehört ja nicht nur dazu, dass ich meinen Standpunkt vertrete, sondern auch, dass ich zuhöre. Und wir sind beides nicht mehr gewohnt, das Zuhören nicht mehr und auch das, den eigenen Standpunkt zu vertreten. Warum ist mir Jesus wichtig? Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, das geben wir weiter, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Ja, denn wie soll geistliche Gemeinschaft möglich sein, wenn wir keine gemeinsame Basis haben? Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Darüber haben wir Gemeinschaft. In der Gemeinde Jesus sind wir sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Auch hier, jetzt unter uns. Und das ist gut. Das ist kein Fehler. Im Gegenteil. Gemeinden, die zu homogen sind, wo nur so eine Sorte Mensch sein darf, die finde ich schwierig. Okay, es gibt auch, weil unsere Gesellschaft so extrem vielfältig ist, kann es auch schwierig werden, wenn alle Richtungen da sind. Ist ja auch eine Diskussion, haben Richtungsgemeinden ihre Berechtigung oder nicht? Ich denke, eine gewisse Breite sollten wir aushalten. Denn das Verbindende ist nicht, dass wir alle denselben Charakter haben, alle dieselben Ziele haben. Das Verbindende ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das, was uns verbindet. Wenn wir dann auch noch ein gemeinsames Hobby finden, wunderbar. wenn wir dann noch gemeinsame Musikstile finden, wunderbar. Ja, dann kann man das alles unter diesem großen Dach auch leben. Aber das Entscheidende ist, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ja, weil Johannes sagt, also meine Freude ist dann vollkommen, wenn wir diese Gemeinschaft in Jesus Christus leben. Und wie das für ihn aussieht, das kommt ja dann in dem Brief und das ist dann nicht wischiwaschi. Ja, wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Hättet ihr euch getraut, das von der Kanzel runter so zu sagen? Das ist Originalzitat Johannes aus dem ersten Johannesbrief. Und wenn man dann noch weiß, dass Hassen in der Bibel auch einschließt, er ist mir gleichgültig, dann wird es schon schwierig. Ja, also wenn dir dein Bruder, wenn du sagst, du liebst Gott und dein Bruder ist dir gleichgültig, dann bist du ein Lügner. Jupp. Also Johannes hat keine Scheu, deutlich zu werden. Aber am Anfang hier sagt er, das Entscheidende ist unsere Beziehung zu Jesus. Das Entscheidende ist die Gemeinschaft zu Jesus Christus. Dann können wir auch Tacheles reden. Dann können wir auch Klartext reden im Folgenden. Und jetzt, wir haben hier Augenzeugenberichte, beziehungsweise in den Evangelien, in der Apostelgeschichte haben wir Augenzeugenberichte. Das heißt aber auch, wir sind Augenzeugen von dem, was Jesus getan hat in unserem Leben, was wir bei Freunden gesehen haben. Ich bin ja aufgewachsen eigentlich in einem Blaukreuzverein. Etliche meiner geistlichen Väter waren trockene Alkoholiker. Die hatten auch so ihren eigenen Stil, ja, also der Willi, wenn der, dann einen, hat mal einer gestänkert in der Gemeinde, immer wieder so quergeschossen, da hat der Willi sich den genommen, die sind vor die Tür, danach war der andere zahm, was da draußen passiert ist, weiß ich nicht. Und der Willi war einer, der hatte also Unterarme, wie ich Oberschenkel. In seiner aktiven Zeit als Alkoholiker brauchte die Polizei 8 Mann und mehr, wenn sie ihn einsacken wollten, ansonsten hat er die verdroschen. Und so manche Angewohnheiten hat er vielleicht nicht ganz abgelegt, aber vielleicht hat auch seine Erscheinung ausgereicht, um Störenfriede zu befrieden. Also da waren schon Typen dabei, das kann ich euch sagen. Dagegen sind wir hier wirklich ein ganz braver Verein. Aber das hat mich geprägt. Solche Leute hat Jesus rausgezogen und hat sie gebraucht für seine Sache. Ja, also der Willi hat dann selber mal später in einem Buch ist ein Bericht von ihm, denn das habe ich gar nicht live von ihm gehört. Nur als ich das Buch gelesen habe, wusste ich ja, von wem die Rede ist. Der Name stand ja da. Als er dann zum Glauben gekommen war, da ist er in die Kneipe zu einem Saufkumpan, früher ein Saufkumpan, hat sich so vor dem aufgebaut und hat gesagt, austrinken. Das müsst ihr also, wenn ich jetzt hier mich hier so hinstelle, müsst ihr euch das Doppelte vorstellen, oder? Mindestens. Der also hat ausgetrunken, bezahlen. Der hat bezahlt, mitkommen. Und dann hat er mit in die Bibelstunde genommen. Ja, wäre nicht mein Stil. Hätte jemand denselben Stil hier? Aber, ja. Gott hat seine Leute und wir sind Zeugen von dem, was wir selber erlebt haben, was wir bei Freunden erlebt haben, von dem, was wir an Spuren Gottes in der Welt sehen. Und wir sind alle Verkündiger. Wir haben diesen Auftrag, nicht unbedingt durch Predigen. Ich sage den Lobpreislern ganz oft, ihr seid Verkündiger. Indem ihr vorne steht und diese Botschaft singt, seid ihr Verkündiger. Natürlich, ist eine Form der Verkündigung. In dem, was wir vorleben oder nicht vorleben, verkündigen wir. Die Leute wissen, dass wir Christen sind, sie sollten es jedenfalls wissen. Und damit ist alles, was wir tun, Verkündigung zum Guten oder manchmal auch nicht zum Guten. Das ist auch manchmal schwierig. Ja, es gibt ja einen schönen Autoaufkleber. Mein Fahrstil ist für fromme Aufkleber nicht geeignet. Der könnte übrigens von Arno Backhaus stammen. Der hat auch vieles in dieser Richtung gemacht. Und ja, natürlich, wir sind Zeugen. Manchmal glaubhafte Zeugen, manchmal weniger glaubhafte Zeugen, aber wir sind Zeugen. Gott hat sich in 99,9% der Fälle darauf festgelegt, durch uns zu handeln. Also gerade in der islamischen Welt kommt es jetzt immer wieder auch mal vor, dass Leute tatsächlich Visionen haben, Engelserscheinungen haben. wo Jesus ihnen persönlich begegnet, Muslimen. Also Muslime, die zum Glauben gekommen sind, berichten das immer mal wieder. Aber das ist die ganz, ganz große Ausnahme. Normalerweise sind wir die Engel, die Boten. Angelos ist ja der Bote. Normalerweise sind wir die Boten, die die Botschaft überbringen sollen. Und in der Regel gibt es keine anderen. Von daher, tja, lasst uns Boten sein. Und lasst uns jetzt miteinander beten. Herr, du kennst uns und du weißt, wo wir eher fragwürdige Boten sind. Vergib uns da, wo wir mit unserem Leben unsere Worte Lügen strafen, wo wir nicht wirklich das leben, was wir glauben. Und hilf uns, dass wir mehr und mehr tatsächlich unseren Glauben leben, die Beziehung zu dir leben und dass diese Beziehung auch sichtbar wird in dieser Welt. Herr, begegne du uns und rede du zu uns. Amen.